Jetzt kommt die Werbung.
Der Partner in dieser Folge ist wieder die HASPA, die Hamburger Sparkasse. Wir machen gemeinsame Sache mit der HASPA und bringen in Vorbereitung zum diesjährigen HASPA Hamburg Marathon 4 Clubabende an den Start. Zweimal, da gibt es den Zweite Luft Running Club. Am 5. März und am 2. April, da gehen wir gemeinsam laufen. Mit Josefine Noack, da haben wir nämlich auch eine super Trainerin am Start, die ein Programm für wirklich jedes Laufniveau anbieten wird. Also, ja, egal ob ihr Marathon laufen wollt oder einfach nur euch und eurer Gesundheit was Gutes tun möchtet, dann seid ihr genau richtig beim Zweite Luft Running Club. Treffpunkt ist jeweils die HASPA-Filiale am Gänsemarkt hier in Hamburg. Die Links zur Anmeldung, die findet ihr in den Shownotes oder auf der offiziellen HASPA-Veranstaltungsseite. Da einfach am besten nach der zweiten Luft suchen. Und dann sind ja nur zwei Abende. Bisher haben wir noch zwei weitere Abende geplant. Da wird es dann kein Laufen geben, sondern Live-Podcast. Und zwar am 26. März. Da freue ich mich sehr über den Besuch hier in der zweiten Luft. Das Ganze aber dann live und vor Publikum und ihr könnt dabei sein. Marcel Jansen wird der Gast sein. Unternehmer und aktueller HSV-Präsident Marcel Jansen, er ist ja auch nebenher noch ehemaliger Fußball-Bundesliga-Profi, der wird am 26. März mein Gast sein. Und am 9. April, das wissen tatsächlich noch die wenigsten, ihr habt es zuerst hier im Podcast gehört, ist Holstein-Kiel-Profi Finn Porath mein Gast. Finn ist gebürtiger Hamburger und ist seit diesem Jahr auch offiziell Fußball-Bundesliga-Profi, denn er ist gemeinsam mit seinem Club Holstein-Kiel ja aufgestiegen. Auch hier findet ihr jeweils die Anmeldung in den Shownotes oder auf der offiziellen HASPA-Veranstaltungsseite. Ich freue mich sehr, wenn ihr an einem oder gleich an allen vier Abenden mit dabei seid. Sichert euch jetzt eure Plätze. Danke an die HASPA für die Unterstützung.
Das war die Werbung. Jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Eine neue Woche, eine neue Folge. Willkommen zu einer neuen Folge des Zweite Luft Podcast. Ja, und heute, da nehme ich euch mit auf eine Reise an die Nordsee. Genauer gesagt nach Sylt. Eine Insel, die nicht nur für ihre Strände, sondern jetzt auch für atemberaubende Radtouren bekannt ist. Mein Gast ist Lars Bendix Düsen. Lars ist der Gründer des Cycling Paradise auf Sylt. Er zeigt uns heute in der zweiten Luft, warum Radfahren dort nicht nur Sport, sondern auch ein echtes Erlebnis sein kann. Eine Sache, die war dem Lars nach der Aufnahme noch wichtig und sei deshalb auch direkt erwähnt. Wenn ihr beim Cycling Paradise dabei sein möchtet, dann könnt ihr das selbstverständlich auch mit einem modernen Rad tun und braucht dafür kein Vintage-Rennrad. Genau, Kontext gleich liefert der gute Lars in der heutigen Folge. Schnallt euch also jetzt an und direkt rein in die neue Folge mit Lars Bendix Düsen vom Cycling Paradise. Eine neue Woche, eine neue Folge und ich freue mich sehr über den Besuch eines Veranstalters eines ganz besonderen Radrenns und zwar des Cycling Paradise auf Sylt. Und heute habe ich vor mir den guten Lars Bendix Düsen. Erstmal, es ist ja ein Sylter Rennen, deswegen sage ich Moin Lars.
Moin Felix, freut mich hier zu sein.
Freut mich sehr, dass du dabei bist. Lieber Lars, bevor wir ins Eingemachte gehen, nimm uns doch mal mit so an den, ja, an die Anfänge, was so ja, der Beweggrund für dich war, auf Sylt so ein wunderbares Radformat zu, oder an den Start zu bringen.
Ja, mache ich total gerne. Ich bin irgendwann durch mehr oder weniger durch Zufall zum Rennradfahren gekommen, auf einer Party, so ja, auf dem Balkon, bei einer Hopfenkaltschale. Und ein Freund von mir sagte, Mensch, du fährst doch immer mit deinem E-Bike in die Arbeit, anderthalb Stunden und anderthalb Stunden zurück, dann bist du einigermaßen fit, dann fahr doch mal die Eroica mit uns in Italien. Und ich dachte, ja klar, mache ich. Und so 10 Minuten später habe ich dann etwas leiser gefragt, was ist denn eigentlich die Eroica in Italien? Und dann haben die gesagt, ja, so mit Stahlrahmenrennrädern, wir fahren 106 Kilometer, 1800 Höhenmeter. Und dann habe ich gesagt, oh, Donnerlittchen, da fange ich mal an zu trainieren. Und dann habe mir auf eBay ein Peugeot 80er Jahre Tourmalet gekauft für 166 Euro und habe mich ja drauf gesetzt und das war ganz schön wackelig und habe mich dann nochmal drauf gesetzt, das war dann ein bisschen besser und habe angefangen daran rumzuschrauben und irgendwie hatte ich da echt Spaß dran und dann bin ich das erste Mal zur Eroica gefahren und dann war das so ein magischer Moment. Also das war für mich wie damals das erste Mal auf ein Musikfestival zu gehen. Man taucht in eine völlig andere Welt ein. Ich gehe davon aus, dass du schon mal bei der Eroica warst, Felix.
Nee, das nicht, aber ich kenne das Format natürlich. Bei mir scheitert es ehrlicherweise am Vintage-Rad, weil ich habe nur so neumodische Dinger hier im Keller stehen.
Ah, dann leih ich dir gerne eins.
Ja, sehr gut.
Genau, und du kommst da an und du tauchst eben in diesen Mikrokosmos ein, in Gaiole, also ein Städtchen, was 360 Tage im Jahr schläft und 5 Tage eben dieses Festival da hostet. Und es ist eine magische Atmosphäre. Du kannst jeden ansprechen. Es ist so viel Liebe zum Detail und es ist so, ja, ja, ja. Also ich möchte Teil davon sein und zwar immer. Das ist so schön. Das hat was mit mir gemacht und da bin ich eben da mitgefahren, habe wahnsinnig nette Leute kennengelernt, habe mich die Berge hochgequält, hatte eine total gute Zeit und war dann durch nach, ich glaube, 9 Stunden das erste Mal gebraucht. Und habe gemerkt, also das möchte ich auf jeden Fall nicht mehr missen. So, und als nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Und ich glaube, ich bin jetzt 5-mal mitgefahren. Und weil man ja doch ein bisschen trainieren muss und kommt ein bisschen mehr Radfahren dazu, entwickelt man so Gedanken, was macht das eigentlich gerade mit mir? Also bin ich jetzt eigentlich immer nur Teilnehmer oder mache ich vielleicht selber auch was aktiv damit? Das liegt so ein bisschen in meiner Natur. Und habe dann quasi so die Sylt Marketing GmbH angerufen auf Sylt. Das sind Bekannte von mir, beziehungsweise also Leute, die ich schon länger kenne. Und habe einfach mal die Idee gepitcht. Sag mal, ich war bei der Eroica in Gaiole. Wäre das nicht auch mal was für Sylt? Also könnt ihr sich mal vorstellen, irgendwie einfach mit so Vintage-Fahrrädern 100 Kilometer um Sylt rumzufahren? Das ist eine mega Idee. Absolut. Also sag uns, was du brauchst, oder dem Motto, wir unterstützen dich, das wollen wir unbedingt haben. Und ja, wie man das halt so macht, wenn man eine Idee hat, ich habe das ein paar Leuten halt erzählt und gesagt, was hältst du denn davon? Ist das totaler Quatsch? Oder hat das irgendwie auch ein bisschen Potenzial? Was denkst du? Und das Feedback war so eindeutig, dass ich aus dieser Idee nicht mehr rauskam. So, das war irgendwann war es klar, dass das zwingend ist, das zu tun. Aber ich habe das viel kleiner gedacht und geplant am Anfang. Ich habe gedacht, wir sind dann vielleicht irgendwie 10 Leute und fahren einmal um die Insel und holen uns morgen Franzbrötchen und eine Tasse Kaffee. Und abends ein Fischbrötchen und ein Bier und dann war es das und wir hatten eine gute Zeit. Und was dabei rauskam, war dann eben eine GmbH-Gründung und also man sagte mir, das ist nicht von mir die Aussage, ich bin immer sehr vorsichtig mit, dass es der größte Event-Lounge seit 30 Jahren, seit dem Surf World Cup war, was wir im ersten Jahr mit 23 gemacht haben.
Okay.
Ja, genau, ja. Das war auch meine Reaktion. Ich dachte so, wow, okay. Und dann musste man auch richtig arbeiten dafür.
Sehr spannend. Warum, ja, die Frage stellt sich dann doch direkt, warum dann Sylt? Also was war dann der ausschlaggebende Punkt, dass du das Format so auf Sylt gesehen hast?
Also das habe ich gar nicht erwähnt. Ich bin Sylter. Ich bin auf Sylt geboren, genau, da zur Schule gegangen und ich habe eine sehr starke Verbindung zu Sylt. Das ist meine Heimat und obwohl ich in der Nähe von München lebe und auch die Umgebung hier liebe, weil es ganz wahnsinnig schöne Natur ist und auch nette Menschen, habe ich die Verbindung zu Sylt nie verloren. Ich habe die ganz lange gehalten über meine musikalischen Aktivitäten, wo ich eben viel schreibe, singe und eben auch in der Musikindustrie jetzt 25 Jahre gearbeitet habe. Und jetzt hat es so ein bisschen Shift gegeben. Also ich mache immer noch viel Musik, aber auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben ist Cycling Paradise da so das, wo ich eine wahnsinnige Infrastruktur auch aufgebaut habe auf der Insel.
Deine Band Bendix, glaube ich, für alle neugierigen ZuhörerInnen, die da zuhören möchten. Und was, wenn ich jetzt sage, okay, also Vorbild ist die Eroica und jetzt einfach eine Umrundung, also es ist nicht einfach, es ist eine Umrundung auf Sylt. Was erwartet mich denn als teilnehmender Fahrer, als teilnehmende Fahrerin dann vor Ort? Was sind da so die Highlights, die du vielleicht erzählen kannst?
Ja, also ich kann natürlich ganz, ganz, ganz viel erzählen. Dafür würde keine eine Podcast-Folge ausreichen. Und lass mich beginnen mit der Feststellung nochmal, dass Gaiole und Eroica eben die Inspiration und der Impuls waren, aber eben wir hier nicht versuchen, eine schlechte oder eine andere Version der Eroica zu sein. Also für mich ist das die Ikone sozusagen, das kann man nicht anfassen, das ist so, wie es ist und es ist gut so. Und wir haben eine eigene Interpretation mit Cycling Paradise geschaffen und ich habe auch ein bisschen halt drauf geguckt, wo ich dachte immer so bei so ein paar Rad-Events und Ausfahrten, die ich mitgemacht habe, wo ich gedacht habe, da würde ich mir als Teilnehmer noch wünschen, dass vielleicht ein paar andere Sachen passieren würden. Und eine Idee oder ein wichtiger Punkt war Verpflegung für mich. Total, absolut. Also ich bin jemand, der auch gerne eben gut isst und der gerne gut trinkt. Und deswegen fand ich das bei manchen Ausfahrten manchmal so ein bisschen einfach, also völlig natürlich, aber dachte, das wäre noch schöner, wenn man jetzt an einen Versorgungspunkt kommt und da wäre nicht alles abgegrast und da wäre nicht nur der 50 Liter Gatorade-Container sozusagen, wo man die Pulverbrösel noch in der Flasche hat. Und deswegen haben wir auf Gastronomie beispielsweise einen absoluten Fokus gelegt. Also du kannst bei uns das Ticket kaufen. Ich habe auch auf sehr faire Preise geachtet. Weiß nicht, ob ich die hier nennen sollte im Podcast, aber...
Wenn du das möchtest, gerne, klar.
Genau, also du zahlst 99 Euro, wenn du das Ticket kaufst. Und 79, wenn du Sylter bist, das ist so für mich einfach irgendwie nochmal das Signal auch an meine Sylter Heimat sozusagen. Und dann kriegst du quasi eine Pasta-Party am Freitagabend, nachdem du dich registriert hast und deinen Umschlag abgeholt hast. Und dann hast du Samstag, wenn du losfährst, wirklich 6 Top-Versorgungsstationen. Ne? Also du fährst bei der Sturmhaube in Kampen los. Das ist so mit der schönste Ort auf Sylt überhaupt. Unmittelbar am Meer ein Restaurant. Und zwar da, also man muss sich eigentlich korrigieren und sagen, an beiden Meeren, weil wenn du auf die Sturmhaube zufährst, die letzten 500 Meter, was dann auch der Zieleinlauf ist, siehst du rechts das Wattenmeer, also das UNESCO-Weltnaturerbe und links die Nordsee. Gibt es einmal auf der Insel, dass du beide Meere siehst, und ich glaube, es gibt auch nur einmal bei uns als Event, dass du so auf zwei Meere zufährst. Genau, da starten wir und dann kommst du halt bei verschiedenen Gastronomen auf Sylt vorbei, so das Seepferdchen, Samoa und Mühlenhof und Vogelkoje und Bambus. Also es gibt ganz unterschiedliche so, und das sind alles Leute, die das mit wahnsinnig viel Liebe zum Detail machen und wo dann teilweise auch Ehefrauen und Ehemänner mitfahren und die dann wirklich ne, so Raps selber machen und Frühstück vorbereiten und so weiter. Das heißt irgendwie, aber jeder Versorgungsstation, wo du ankommst, hast du irgendwie eine freundliche Person oder mehrere, eine wahnsinnig tolle Stimmung, was Gutes zu essen und zu trinken. So, das war das Erste. Dann haben wir eine ziemlich amtliche After-Race-Party im Club Rotes Cliff, wo jeder, der das Ticket hat, eben auch nochmal reinkommen kann for free und wo sich die Community trifft. Ne? Also es geht jetzt nicht um, das muss ich vielleicht auch nochmal sagen, so schicki-micki überkandidelt, sondern es geht darum, dass sich eine Art von Menschen trifft, die gerne zusammen sind, gerne Sport macht und die vor allen Dingen die Naturseite von Sylt bewundert und das toll findet. Und das ist diese Melange, die eben den Spirit von diesem Zusammensein trägt. Ja? Also so, das ist erstmal so das Erste, glaube ich, also Gastronomie. Die Leute sind super besonders und super herzlich und haben einen großen Wunsch, sich als Community zu organisieren. Und dann ist natürlich eben Sylt in seiner Natur und Landschaft eben wahnsinnig faszinierend. Ich weiß, ich bin da nicht neutral, weil ich da geboren und aufgewachsen bin. Ja. Und deswegen ist diese Insel und die Natur in meinem Herzen. Aber es ist, glaube ich, für jeden, und das Feedback kriege ich immer, also wenn die Leute einmal eine Sylt-Umrundung mit dem Fahrrad gemacht haben, dann kommen die auf mich zu und sagen, wir haben das Gefühl, wir kennen jetzt Sylt nach einem Tag besser als mancher Urlauber, der 14 Tage hier war. Weil du einfach die schönsten Seiten, du siehst einfach alles. Du siehst die ganze Insel. Und genau, das ist, glaube ich, unvergleichbar.
Stark. Wie viele FahrerInnen, mit wie vielen FahrerInnen planst du denn so das Format?
Wir planen dieses Jahr 400 Fahrer und werden in den letzten 200. Aber man merkt eben dadurch, dass wir jetzt 2 erfolgreiche Events hatten, dass das Event jetzt deutlich bekannter wird. Und man jetzt eben so Anfragen kriegt, also man merkt, wie die Reaktionen auf Social Media sind beispielsweise. Wir merken, wie die Medien drauf reagieren und wie Leute auf uns zukommen. Wir machen jetzt ein zweites Event auf Sylt. Wir machen eine Fashion Collection und so weiter. Cool. Also es gibt so ganz viel Momentum gerade, was auch an uns rangetragen wird.
Und wie aktivierst du das Format? Also machst du irgendwie klassisch PR, oder wie kommst du in diese dann doch ja Community rein, dass du sagst irgendwie, guck mal hier, irgendwie ein für euch passendes Format, besuch doch mal Ende August Sylt.
Ja, also es gibt da 2 hauptsächliche Strömungen. Das eine ist natürlich so die Radsport-Community, und also da habe ich hier auch so das sehr viel Freude daran an der Freundschaft mit Erik Zabel, die halt entstanden ist. Erik Ete fährt ja wieder mit dieses Jahr, also zum dritten Mal. Und der war vorher auf Sylt noch nie gefahren und ist jetzt das dritte Mal dabei und ist eben begeistert von der Veranstaltung. Und wer Ete kennt, also wenn der begeistert ist von was, dann unterstützt er auch. Es ist so wirklich ein sehr, sehr unterstützender Mensch. Und der hat mir so 1-2 Leute auch vorgestellt, die mich dann nochmal weitergebracht haben. Also Ete, falls du das hören solltest, nochmal Shoutout und vielen Dank. Denise Schindler, die schon dabei war, auch. Genau, also so, das spricht sich so ein bisschen in der Community gerade rum, und das ist die Radsport-Community, wobei man witzigerweise sagen muss, wenn Leute das erste Mal mit dem Format und mit Sylt und Cycling in Verbindung kommen und die kommen so aus dem sehr ambitionierten Sportbereich, dann sind die manchmal so, dass sie sagen so, hahaha, und Sylt und was, wie viele Höhenmeter haben wir denn da, ja, 54, oha, und worum geht's denn da, ja, irgendwie was trinken und so weiter, dann sind sie am Anfang noch ein bisschen belächelnd, und dann ist meistens so das zweite Gespräch: Du Lars, ich habe das aber mal meiner Frau oder Kirchrich meinem Mann erzählt von dem Event. Und die haben gesagt, es ist mir relativ egal, wo du sonst noch fährst, aber bei dem Event komme ich mit.
Ja, das glaube ich.
Das ist immer sehr nett. Also so, und da relativiert sich das immer, und da kriegen wir dann doch irgendwie so ein bisschen Toleranz, weil die halt sagen, okay, verstehen, dass es geht nicht nur um die sportliche Jonas Deichmann Höchstleistung, sondern es geht darum, einfach eine gute Zeit zusammen zu haben und sich zu bewegen und Sport zu machen, aber eben auch um diesen Community-Effekt. Und das zweite sind dann natürlich natürlich die Leute, die gerne mal nach Sylt wollen oder schon auf Sylt waren und eben auch Fans sind und jetzt begeistert sind, dass es eben neben dem Surf World Cup noch eine andere Veranstaltung gibt. Denn das ist uns ja auch sehr wichtig, das hatte ich anfangs gar nicht genannt, ist, dass wir eben auch nicht nur eine Veranstaltung sein wollen für die Fahrer, die dann unmittelbar mitmachen, sondern für die Urlauber auch und für die Familien, die da sind und die vielleicht eben an den Radsport so rangeführt werden und sagen, oh wow, ich habe irgendwie auch noch so ein altes Kuga Miata oder Bianchi im Keller. Das hole ich jetzt mal wieder raus und vielleicht mache ich die nächste Fahrt zum Bäcker. Die 500 Meter mache ich dann nicht mit dem Auto, mit dem Fahrrad. Und vielleicht habe ich dann das nächste Mal auch irgendwie mein Fahrrad dabei, wenn ich nach Sylt fahre. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir sehr auf Entertainment-Programm eben auch Wert legen. Also das heißt, ich komme ja eben aus der Musikindustrie. Ja. Wir hatten das erste Mal eben Musti dabei, der dann aufgelegt hat, der ein alter Freund und Bekannter ist. Und wir werden dieses Jahr den US-Act Lionshead dabei haben. Das announce sich jetzt bei dir quasi so als erstes, habe ich noch nicht mal ein Newsletter geschrieben. Genau, also jemand, der eben aus Radio und Charts bekannt ist und der auch wirklich tatsächlich gerade, weil es eben auch ein Kumpel ist und der das Format toll findet, gerade den Cycling Paradise Song auch schreibt. Wir werden also so unsere eigene Hymne sozusagen haben. Und diese Melange aus Sport, Community und Entertainment, da ziehe ich wahnsinnig viel Kraft raus. Das macht total viel Spaß, jeden Tag daran zu arbeiten.
Ja, stark. Also da bringst du ja deine beiden beruflichen Welten so ein bisschen zusammen. Klingt sehr vielversprechend. Wer ist denn die Zielgruppe? Also du hast ja gerade schon gesagt, es geht nicht nur um die höher, schneller, weiter, sehr ambitionierten Radsportler. Mhm. Wer kann denn alles am Cycling Paradise teilnehmen? Sagst du irgendwie, man braucht irgendeine Mindestausdauerkondition, um irgendwie vor Ort dabei sein zu können? Oder ist es wirklich durch den sehr unterhaltenen Charakter dann doch für eine sehr breite Masse?
Zweiteres. Also ich will wirklich tatsächlich niemanden ausschließen. Das ist der Gedanke von Cycling Paradise, dass wir eben die Community sind. Und wie gesagt, wir haben mit Vintage angefangen, mit Stahlrahmenrädern. Und wir haben es in diesem Jahr geöffnet. Und zwar so weit geöffnet, dass wir alle möglichen Fahrräder dabei hatten. Wir hatten wirklich die Carbon-Rennräder dabei, die Pinarellos und so weiter, die ich toll finde. Wir hatten Gravel-Räder dabei. Und da kann man auch vielleicht einmal kurz drüber schmunzeln. Aber ich finde, wenn man einen Gedanken weitergeht, ich finde es eigentlich sehr schön, es waren Leute dabei, die sogar mit dem E-Bike mitgefahren sind, weil die über 70 sind und gesagt haben, ich kann das einfach nicht mehr. Ich wäre so gerne Teil dessen. Mhm. Ja, ich finde das so toll, aber ich traue mir es einfach nicht mehr zu, 100 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren. Lachst du mich ganz toll aus oder kann ich kommen? Und dann habe ich gesagt, bei uns wird überhaupt niemand ausgelacht. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du dabei warst. Mhm. Und die hatten einfach den Tag ihres Lebens. Ja, die waren wirklich Teil von dieser Community und keiner fühlte sich gestört. Ne? Im Gegenteil, man hat gesehen, so die Vintage-Leute, die waren ein bisschen zusammen unterwegs und dann die mit den modernen Rädern. Und es gab auch Leute, die einfach mal richtig Stoff gegeben haben.
Stark.
So was auch Spaß macht, wenn so ein Fahrradweg frei ist um 7.30 Uhr morgens auf Sylt, dann hast du einfach auch richtig Kilometer, die du schrubben kannst, wenn du Lust hast.
Ja.
Also es ist auch nicht nur auf Langsamkeit ausgelegt. Man kann auch richtig sportlich angehen.
Welche Rolle haben denn, nennen wir sie mal Partner oder Sponsoren für dich? Bist du da auf Partner angewiesen oder sagst du, nee, das kriegt man alles mit den Einnahmen aus dem Ticketing irgendwie hin?
Ja, da hatte ich einen ziemlich großen Lerneffekt dieses Jahr. Ich dachte, dass das sehr, sehr stark von Sponsoren abhängt, weil wir im ersten Jahr auch einen sehr, sehr starken Investitionsaufwand hatten. Einfach deswegen, weil ich mir auch so viel Expertise einkaufen musste, weil ich wirklich wollte, dass das ein gutes Produkt ist und dass wir eben die Ämter auch und die Sylter so überzeugen, dass die sagen, ihr könnt gerne wiederkommen. Und deswegen haben im ersten Jahr die Sponsoren eine sehr große Rolle. Jetzt im zweiten Jahr, in 2024, wo ich viel tiefer eingestiegen bin, und jetzt im dritten Jahr, wo ich es wirklich eigentlich komplett gerade alleine plane, weiß ich, dass eigentlich die Ticketverkäufe und die lokalen Sponsoren diejenigen sind, die das Event möglich machen. Also das heißt, die Gastronomen, die ich beispielsweise nannte und die mich so stark unterstützen, das sind diejenigen, wenn die auf meiner Seite sind und mich unterstützen, dann weiß ich, es findet so oder so statt. Egal, wie viele Tickets ich verkauft habe und egal, ob ich einen Sponsor an Bord habe. Und das ist im Prinzip als modulares System konzipiert. Das heißt, ich weiß, es gibt eine Basic-Variante, wird in jedem Jahr stattfinden, um eine Planungssicherheit zu garantieren. Und wenn ich einen großen Sponsor dazu kriege, dann kann ich quasi ein Modul dazu nehmen und sagen, jetzt wird es doch mal ein bisschen größer, ein bisschen lauter, ein bisschen bunter und kann was dran bauen. Aber ich finde es auf jeden Fall, und das war mir auch sehr wichtig, um so ein bisschen, sage ich mal, den Druck rauszunehmen und auch vielleicht bei Partnern zu sagen, ich glaube, ihr passt vielleicht nicht unbedingt zu uns, sondern ihr passt vielleicht eher woanders hin. Aber momentan ist es noch so, dass eigentlich das nicht passiert ist. Also, dass jemand auf mich zugekommen ist, den ich wegschicken musste. Das ist noch nicht passiert.
Okay. Ich glaube aber, Hublot, also die Uhrenmarke, war schon durchaus, oder ist es sogar noch dein Partner? Das weiß ich gerade gar nicht.
Wir waren im ersten Jahr. Wir haben jetzt gerade einen Deal mit einem Juwelier abgeschlossen, den wir announcen werden. Wir haben Teufel an Bord. Wir haben einige an Bord jetzt. Hublot auf Switzerland ist natürlich sowieso immer unser Partner. Also Textil, mit dem wir auch die Klamotten jetzt launchen werden. Die Leisurewear-Kollektion. Genau, also Hublot ist es nicht mehr, aber es gibt genug Marken, die wirklich valides Interesse haben, auf Sylt sich eben zu inszenieren, weil du eben auch die Möglichkeit hast, A, eine inselweite Präsenz zu haben, dann eben mit starkem Fokus auf das Cycling Paradise Event im August, dem Social Ride, den wir jetzt gerade für Christi Himmelfahrt planen, und eben auch Partnerschaften so über das Jahr hinaus zu erweitern. Also es gibt Gastronomen beispielsweise wie das Club Rotes Cliff, wo die gesagt haben, wir können gerne mit Cycling Paradise anfangen, aber wenn ihr wollt eine ganzjährige Präsenz haben, dann können wir das bei uns auch machen.
Aber ich bin mir sicher, so aus der Partnerships oder aus der Vermarktung, das ist ja durchaus für viele Marken eine sehr spannende Zielgruppe, da einfach auch präsent zu sein und irgendwie ein sehr dankbarer Weg auf Sylt stattzufinden.
Ja, absolut. Ich glaube, es hat mich so ein bisschen geprägt, einfach die letzten 11 Jahre auch in meiner Rolle bei Sony Music als Vice President Partnerships, dass es immer gut war, wenn wir Künstler hatten, die wir vertreten haben, wenn wir auf Marken zugegangen sind, dass wir gesagt haben, das passiert sowieso. Also der Künstler bringt sowieso sein Album raus oder seinen Song, der macht sowieso ein Musikvideo und der hat sowieso seine kreative Vision, die er umsetzen wird. Aber er ist nicht abhängig vom Partner aus einer anderen Industrie, um das machen zu können. Das bringt einen, glaube ich, auch in eine würdigere Position und die Möglichkeit, eine Partnerschaft auf Augenhöhe einzugehen. Es ist besser, als wenn man sagen würde, ich brauche bitte deine Unterstützung, sonst kann das nicht stattfinden.
Wie schaffst du es denn, so die Gemeinde oder die Gemeinden auf deine Seite zu ziehen? Denn es ist ja, jetzt hier in Hamburg gibt es ja auch so ein Flagship-Rad-Event und da hört man doch links und rechts immer mal wieder von Gemeinden, die der Sache nicht ganz so angetan sind, obwohl es dann da irgendwie um ein Wochenende geht im Jahr. Aber wie schaffst du es denn wirklich, dass die Gemeinden auf Sylt so hinter dem Format stehen und du da auch einfach die Unterstützung bekommst?
Ja, also ich glaube, das Wichtige war tatsächlich, dass man wirklich mit einer sehr, sehr professionellen Planung und mit einem sehr professionellen Setup nach Sylt gekommen ist im ersten Jahr. Ich glaube also, die Gemeinden und die Ämter auf Sylt, die sind grundsätzlich keine Verhinderer. Das sind Leute, die Sachen möglich machen wollen, aber die auch schon viel gesehen haben. Und wenn man nur mit einer Idee kommt und, sage ich mal, so ein bisschen hemdsärmlich das zusammenstöpselt, dass da dann ein paar Fragen gestellt werden, die vielleicht eben auch schwierig zu beantworten sind. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich hatte das Riesenglück, dass ich eben Leute gefunden habe für das erste Setup, die einfach absolute Profis waren und die in vielen von diesen Rad-Events und Sportveranstaltungen involviert waren und die jede Frage höchst professionell beantworten konnten. Das hat schon mal wirklich überzeugt. Das war Punkt 1. Und das zweite ist, dass ich mich immer bemühe zu verstehen, was mein Gegenüber eigentlich für Ziele hat und was dem gut tun würde. Wann würde eine Partnerschaft für den Sinn machen? Das haben wir eben für Sylt mitgedacht. Und das Thema eben, neue Zielgruppen anzusprechen, Sport-Entertainment-Veranstaltungen beispielsweise, was Nachhaltiges, ja, das war auf jeden Fall ein Argument auch für viele Gemeinden, uns zu unterstützen, weil die sagen, das passt einfach gut zu Sylt und das wollen wir gerne haben.
Und mal so in die Zukunft gedacht, würde das Format, also Cycling Paradise, nicht auch an anderen Orten irgendwie funktionieren? Also könntest du das Format nicht auch, ich sag jetzt mal, nach Süddeutschland zum Beispiel adaptieren, wenn du sagst, rund um München oder keine Ahnung, wie rund um den Starnberger See oder keine Ahnung, musst du mal sagen. Aber gäbe es da nicht auch, hast du da auch Überlegungen oder ist tatsächlich Sylt so, das ist es und an der Expansion ist da aktuell nicht zu denken?
Ich denke immer an solche Sachen und ich habe natürlich im Kopf, dass ich das Format wahnsinnig gerne auch in Österreich und in der Schweiz machen würde und habe auch so erste Gespräche schon mal geführt und das Feedback ist sehr positiv, weil so neben allem Idealismus, den ich habe und wenn ich über Community spreche und dass ich sage, ich bin sehr darauf bedacht, dass die Stimmung gut ist und dass die Leute sich wohlfühlen und so weiter, habe ich gleichzeitig eben auch eine Seite von mir, die sehr kommerziell denkend und sehr kaufmännisch ausgeprägt ist. Und ich mir natürlich überlege, was für Möglichkeiten kann man machen, um eben so eine Eventreihe zu skalieren. Und wenn ich Eventreihe sage, dann ist es für mich eigentlich eine Säule unter der Marke Cycling Paradise. Und die Marke Cycling Paradise steht für eine Community, die lebt. Also der Grundgedanke war auch irgendwann mal zu sagen, hey, wie cool wäre das eigentlich, wenn ich an den Gardasee fahren könnte, mit meinem Mountainbike drauf oder Rennrad und ich fahre da alleine hin Und ich möchte mich einfach einer Gruppe anschließen, weil ich weiß, die sind auch Teil von Cycling Paradise. Mhm. Und ich kann auswählen, was die für eine Fahrstärke haben, wie lang die fahren. Und ich weiß aber, das sind nette Leute und mit denen kann man vielleicht nachher auch noch einen Teller Nudeln essen und ein Glas Wein trinken. Und ich bin gut angesehen, weil es eben Cycling Paradise Community ist. Und das hatte ich so noch nicht gefunden. Vielleicht, weil kennst du Gruppen, denen man sich anschließen kann. Es gibt bestimmt auf Facebook beispielsweise Sachen. Bei Komoot habe ich so eine Social-Funktionalität noch nicht unmittelbar gefunden. Natürlich so die App, die ich am meisten nutze. Das war so der Grundgedanke. Und deswegen liegt das eigentlich nahe, eben auch Cycling Paradise irgendwann in der Schweiz, Österreich oder hier am Tegernsee zu veranstalten. Aber eben, wie gesagt, immer mit dem Hintergrund, dass es halt eigentlich um die Community geht, die das Herzstück von dieser ganzen Überlegung ist.
Gibt es denn Regionen, wo du sagst, da kommen tatsächlich doch viele Teilnehmende her?
Die Regionen, wo die Leute herkommen, sind total unterschiedlich. Das ergibt sich daraus eben, dass das Sylt-Fans eigentlich aus der ganzen Republik und sogar darüber hinaus kommen. Es gab Leute, die mich angeschrieben haben, auch aus dem Ausland, die extra aus dem Ausland angereist sind für Cycling Paradise. Und es gibt eigentlich nicht, dass du jetzt sagen kannst, hey, wir müssen das zwangsläufig in Gelsenkirchen veranstalten, weil da kommen irgendwie so viele Leute her. Aber ich glaube, so viele Sylt-Besucher kommen einfach traditionell aus München, aus Hamburg, aus Bremen, aus Berlin. So, ja, genau. Aber wo es auch schon eine Menge Radsport-Events gibt, muss man auch sagen, vielleicht keins, was genauso ist wie Cycling Paradise, aber es ist auch, glaube ich, schon ein ganz gut gesättigter Markt hier in München beispielsweise.
Was hat dich denn, wenn du mal auf dich ganz persönlich guckst, was hat dich denn damals so zum Rennradfahren gebracht? Du hast ja schon gesagt, von deiner ersten Heroika hast du ja schon erzählt, aber was hat so in dir so die Faszination für das Rennradfahren eigentlich ausgelöst?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass es für mich immer eigentlich so der schönste Geburtstag oder der schönste Weihnachten meiner Kindheit war, wenn ich ein Fahrrad gekriegt habe. Das hat sich auch nie geändert. Also da bin ich heute auch noch genauso begeisterungsfähig, wenn ich ein Fahrrad kriege. Das finde ich einfach irgendwie Piece of Art mittlerweile. Mhm. Aber ich muss auch sagen, dass ich Fahrradfahren einfach deutlich abwechslungsreicher finde als Laufen beispielsweise. Ich bin viel gelaufen, ich bin auch Halbmarathons ein paar gelaufen. Und ich finde, es ist einfach für mich persönlich, weil es ganz viele Leute gibt, die das total super finden, so, aber für mich ist es einfach, ich finde es ein bisschen langweilig. So, das ist aber meine persönliche Wahrnehmung. Und ich finde Fahrradfahren abwechslungsreicher und spannender. Und das ist das, was Rennradfahren für mich toll macht, weil man eben sowohl eben die Qual hat, einen Berg hochzufahren und da Kondition, Ausdauer und vielleicht auch so ein bisschen Vermögen sich zu quälen eben mitbringen muss. Aber wie viele schöne Momente hat sich, wenn ich hier durch Bayern gefahren bin und die Alpen am Horizont hatte und ich dem Sonnenuntergang entgegengeradelt bin, das ist für mich einfach eins mit der Natur werden. Und deswegen finde ich Fahrradfahren in Gänze so super. Also so Rennradfahren ist eins, aber wie gesagt, ich habe ja auch die Gravelbikes hängen und ich habe sogar ein E-Mountainbike, wo ich hier in den Ebersberger Forst mitgehe und Trails fahre. Ich finde es sehr, sehr faszinierend, dass es immer Fahrradfahren ist, aber total unterschiedlich ausgeprägt ist und ganz unterschiedliche Facetten hat.
Stark. Und wenn du jetzt mal sagst, oder was sind so vielleicht deine Lieblingsrouten oder was sind so deine Lieblingsregionen, wo du gerne aufs Rad steigst? Also rund um München haben wir schon gehört, aber hast du vielleicht noch andere Spots, die du ganz persönlich gut findest?
Ja, natürlich. Also rund um München, auf Sylt, rund um Sylt. Aber eben auch natürlich Gardasee beispielsweise, ne, wenn man da so Lago di Ledro fährt und so weiter, das finde ich alles wahnsinnig schön da in Nordgardasee. Ich bin auch schon in der Türkei gefahren, meine Frau ist Türkin, wir haben ein Haus in der Türkei und ich habe mich da in einer Fahrradgruppe bei Çeşme angeschlossen und da fahren wir auch am Meer längs, das ist ein bisschen anders als auf Sylt, das ist noch ein bisschen hügeliger, aber das finde ich wahnsinnig schön und ich bin neulich mal mit Ete auch da in der Nähe von Unna gefahren, da war ich noch nie. Und fand das auch ein sehr, sehr schönes Radsportgebiet.
Wenn so du als Sylter, da muss die Frage auch erlaubt sein, oder als Ursylter, was ist denn so der perfekte Tag auf der Insel? Was ist so für dich, oder was sind so da deine vielleicht zwei oder drei Highlights?
Mit Fahrradfahren oder ohne? Also so.
Dann machen wir mit Fahrradfahren. Das ist ein Fahrradpodcast. Machen wir mit Fahrradfahren. Also du steigst morgens aufs Fahrrad, weißt, dir steht ein Tag auf deiner Heimatinsel bevor. Wie sagst du am Ende des Tages, das war ein guter Tag?
Ich glaube, Felix, den habe ich mir gebaut mit Cycling Paradise. Das ist morgens um 7.30 Uhr an den Start zu gehen. Und wir hatten das Riesenglück, Knock on Wood, dass wir zweimal absolutes Kaiserwetter hatten. Und wir sind einfach bei blauem Himmel, fast keiner Wolke am Himmel und ohne Wind um die Insel gefahren. Und wie gesagt, also der perfekte Tag bestand daraus, einfach Sport zu machen, sich zu bewegen, total nette Leute kennenzulernen. Und du hast was getan und kommst aber relativ entspannt ins Ziel. Das war so warm, als wir ans Ziel gekommen sind, dass wir dann quasi direkt ins Meer gegangen sind danach. Mhm. Also den Fahrradschweiß direkt da abgewaschen und danach so ein kühles Strandhafer getrunken haben. Weil das war schon sehr, sehr nah am Perfekt. Aber das ist schon natürlich eben auch, gibt unterschiedliche Ausprägungen. Wenn ich an Gaiole denke, dann würde ich sagen, ist das genauso ein perfekter Tag. Um bei Sylt zu bleiben, freue ich mich fast ein bisschen auf das erste Mal, wenn richtig schlechtes Wetter ist bei Cycling Paradise. Weil ich weiß, das kann wahrscheinlich, können das die wenigsten nachvollziehen. Aber ich bin neulich mal so wirklich richtig beinhart bei 6-7 Windstärken Gegenwind wieder Rennrad. Und da weißt du dann auch, was du getan hast. Das ist wirklich ganz ähnlich und vergleichbar, als wenn du Höhenmeter fährst. Und eigentlich ist das eben dann auch nochmal so eine Naturherausforderung. Und ich hoffe, dass die Community und die Leute, die da mitfahren, das genauso faszinierend finden wie ich. Wenn wir eine Regenjacke anziehen müssen und aufpassen müssen, dass wir mit den dünnen Reifen irgendwie gut über den Asphalt kommen.
Ja.
Aber auch das ist dann natürlich eine totale Herausforderung. Und auch das finde ich super.
Mensch, da bleibt mir eigentlich nur noch dir und euch viel Erfolg für Ende August zu wünschen. Was ist denn, oder wie viel Zeit habe ich denn noch, wenn ich das jetzt höre und sage, ich möchte mich anmelden? Wann sagst du, wir sind voll?
Das läuft, die Anmeldung läuft eigentlich immer bis ganz kurz vor Cycling Paradise, was am 29. und 30. dieses Jahr stattfindet. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich glaube, ich irgendwann die Anmeldung einfach schließen muss, weil ich nicht overpacen möchte, was die Teilnehmerzahl angehen würde. Also ich würde absolut nicht mit 800 Teilnehmern oder so an den Start gehen dieses Jahr. Ich hatte vorhin mal 400 gesagt
und genau. Das wäre
für mich so absolutes Best-Case-Szenario, aber wahrscheinlich eben auch das, was wir handeln können. Mhm. Und wenn ich mir angucke, wie die Ticketverkäufe gerade laufen, dann glaube ich, haben wir die relativ schnell erreicht. Also so, ich würde die Anmeldung immer auflassen, wenn wir sie nicht erreicht haben, aber ich schätze, bei 400 mache ich irgendwann mal Schluss dann.
Dann beeilt euch, wenn ihr dabei sein möchtet. Die Zeit ist knapp, auch wenn wir gerade Ende Januar haben. Aber hey, viel Erfolg für die Zukunft, alles Gute und danke dir für das super Gespräch. Hat mir sehr großen Spaß gemacht.
Vielen Dank, Felix. Mir auch.